Ja, ich freue mich, dass wir heute zum zweiten Abend unserer Sommerbibelschule im Jahr 2021 zusammenkommen. Um die Würde des Menschen soll es heute gehen. Die Würde des Menschen vor und nach der Geburt. Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie kommt man überhaupt zu so einer Aussage, dass die Würde des Menschen unantastbar ist? Wie kommt man darauf, dass der Mensch überhaupt eine Würde besitzt? Ich behaupte, das hat zutiefst christliche Wurzeln, die leider von manchen immer mehr verschwiegen werden und man probiert, sich eine Ethik selber zu basteln, die, wie sich rausstellen wird, da bin ich ganz sicher, keinen großen Bestand haben wird. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das steht so nicht in der Bibel drin, aber ich glaube, und das möchte ich gerne heute auch zeigen, es ist eine zutiefst biblische Aussage, dass jeder Mensch eine unveräußerliche Würde besitzt. Bevor wir beginnen, würde ich gern beten. Herr Jesus Christus, du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Durch dich ist alles geschaffen. Durch dich sind wir Menschen geschaffen. Wir Menschen sind Ebenbild Gottes. Mit Schwächen, mit Fehlern, aber wir bleiben Ebenbild Gottes. Dafür wollen wir dir Danke sagen und möchten dir auch Danke dafür sagen, dass wir jetzt heute Abend zur Sommerbibelschule zusammenkommen. Wollen dir Danke für die Menschen sagen, die sich im Lauf der Woche auf der Homepage den Vortrag und die PowerPoint-Präsentation nochmal anschauen. Wir laden dich jetzt ein, dass du jetzt mit deinem Geist unter uns bist, dass du uns dein Wort öffnest, wir vor allem und immer dich in der Schrift entdecken. Amen. Für heute schlage ich folgenden Ablaufplan vor. Ich habe mich so ein bisschen daran orientiert, wie wir das letzte Woche gemacht haben, dass wir keine Kleingruppen am Ende machen, sondern mittendrin, einen Phasenwechsel sagt man pädagogisch, ja, dass wir mittendrin einfach mal zusammenkommen in Gruppen. Ich glaube, das würde sich heute anbieten, dass man zwei Gruppen einfach machen würde, auf der rechten, auf der linken Seite, um sich so ein bisschen über einen Bibeltext auszutauschen. Als erstes würde ich gerne wieder mit einem Interview beginnen. Da bin ich sehr dankbar, liebe Christa, dass du als Krankenschwester dich dazu bereit erklärt hast, so ein paar Dinge auch zu sagen, wie das mit der Würde der Menschen im medizinischen Bereich ist, wo ja man manchmal auch das Gefühl hat, dass da vor allem Eurozeichen manchmal im Mittelpunkt stehen. Als zweites möchte ich mit euch einen Schöpfungspsalm anschauen. Den Psalm 8, ein ganz berühmter Psalm, der eine ganz wunderbare Aussage über den Menschen macht. Zu diesem Psalm habe ich wieder so ein paar Fragen. Also da müsst ihr euch dann auch in der Kleingruppe nicht immer an diese Fragen halten. Das soll immer nur so eine kleine Anregung sein. Ich finde das ganz wunderbar, wenn sich da auch einfach eine freie Diskussion entwickelt und dass sich davon ein bisschen loslöst. Aber manchmal ist es gut, so einen kleinen Leitfaden einfach zu haben, um einfach wieder aufs Thema dadurch zurückzukommen. Und als letztes möchte ich gern mit euch Bibelstellen anschauen über Menschenwürde und Gottes Ebenbildlichkeit, weil ich denke, das ist fast das Gleiche oder das eine resultiert aus dem anderen heraus. Das ist die Grundlage für das eine. Ja, meine berühmte Frage, seid ihr mit dem Speiseplan einverstanden? Ich bin ja spontan, wenn es sein muss. Gut. Dann würde ich jetzt gern wieder zum ersten Punkt kommen. Interview mit Christa Weiß, Krankenschwester. Christa, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo. Liebe Christa, du hast als Krankenschwester gearbeitet. Wie ist es als Christin ganz bewusst, diesen Beruf zu tun?
Als Christin den Beruf zu tun, ist ja für mich schon sehr spannend gewesen. Im Verlauf meiner Berufstätigkeit, Ausbildung und Beruf, habe ich gemerkt, dass eine Entwicklung da ist, ein Unterschied da ist, ob Menschen, die im Krankenhaus pflegen und betreuen, behandeln, was für eine Weltanschauung die haben.
Okay.
Jemand, der grundsätzlich eine höhere Macht mit einplant, geht anders mit Krankheit und mit, ja, schlimmen Katastrophen um als jemand, der keine höhere Macht mit in Betracht zieht. Und Christen gehen noch mal ganz anders an die Würde des Patienten, des Menschen, was geht und was nicht.
Wie würdest du sagen, ist das begründet, dass Christen da noch einen anderen Blick drauf haben?
Ja, wahrscheinlich rechnen wir Christen mit unserem Schöpfer, dass er dabei ist vom Anfang bis zum Ende und dass er die letzte Verantwortung auch trägt.
Ich hatte das eben ja mal so kurz angesprochen. Ich habe das auch erlebt bei einem Großvater im Krankenhaus. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass es da vor allem darum ging, noch viel zu machen, was man über die Krankenkasse abrechnen kann. Täuscht der Eindruck, oder?
Das hängt wirklich, oder ich habe erlebt, dass es oft auch damit zusammenhing, dass die Therapeuten, Ärzte, dass die keine Antwort haben auf das, was nach dem Sterben kommt. Und auch wirklich dann Angst war, einen Menschen sterben zu lassen, gerade wenn man den vorher länger begleitet hat, die Persönlichkeit erlebt hat. Und dann auf einmal entwickelt sich, dass aus medizinischen Gründen klar ist, dieses Leben werden wir nicht erhalten können. Aber das ist so ein, also das sind so Argumente, die ich erlebt habe. Das ist so ein unglaublich lieber Mensch. Das ist so ein toller Mensch. Wir müssen alles Mögliche dran setzen, auch wenn der Mensch sehr alt ist und eigentlich von dem Krankheitsverlauf klar ist, er wird sterben. Und wenn jetzt so alles Mögliche dran gesetzt wird, dann wird es ein sehr brutaler, unmenschlicher Tod, ein unmenschliches Sterben werden. Aber wirklich die Ohnmacht, ich muss einen Menschen sterben lassen, der mir was bedeutet, auch wenn ich ihn sonst nicht viel kannte, aber da ist alles vorbei und das war doch so eine besondere Persönlichkeit und das habe ich mehr als einmal erlebt, dass das einfach Not macht, wenn die entscheiden, wie geht's weiter, haben wir noch Möglichkeiten zu therapieren, wenn die nicht gehalten sind in einer Frage nach dem Tod, keine Antwort haben. Da ist ein ganz großer Unterschied, wie Menschen ins Lebensende begleitet werden. Das habe ich erlebt.
Also wenn die Perspektive Ewigkeit wegbricht, ist es klar, dass man ja alles dran setzen muss, um Menschen am Leben zu erhalten. Vollkommen egal, ob das noch sinnvoll ist oder ob das nur noch eine Verlängerung vom Leiden ist.
Und ja, also das ist wirklich dann nicht bei allen. Nicht jeder ist in seinem Arbeitsalltag dann so emotional noch dabei, weil es ist alles sehr eng getaktet und es läuft einfach alles zack, zack, zack ab. Aber es gibt viele Menschen, die durch den Verlauf und den nahenden Tod dann schon vor der Frage stehen, diese Persönlichkeit hat mich so angesprochen, dieser Mensch ist mir wertvoll, die Angehörigen haben ihn so unglaublich lieb, den darf ich doch nicht sterben lassen, aber medizinisch weiß man, man wird ihn nicht am Leben erhalten können, an einem guten Leben und die Fortführung der Medikamente bedeutet schreckliche Qual oder Einsatz von Medikamenten.
Also man hat ein Stück weit auch Angst, das Sterben zuzulassen.
Ja, also das habe ich auch immer wieder erlebt. Und wirklich den Unterschied, muss sagen, egal, wenn einer in der Position ist, der eine Vorstellung vom Schöpfer hat, egal welche Religion das ist, der wird anders mit dem Tod, dem nahenden Tod und der Aussichtslosigkeit der Lebensverlängerung umgehen, als jemand, der überhaupt nicht mit einem Schöpfer rechnet.
Jetzt war ja unser Thema auch die Würde des Menschen vor und nach der Geburt. Wie ist es denn mit der Würde vor der Geburt? Wie würdest denn du das sehen?
Also das ist für mich ein ganz spannendes Thema, zumal ich da ja persönlich selbst betroffen bin. Meine Eltern hätten mich 1961 unbedingt unter vorgehaltener Hand abtreiben lassen sollen. Die Ärzte, meine Mutter hatte schon 4 Kinder, sie wurde schwanger, sollte auf keinen Fall schwanger werden. Ihre ganze Konstitution hat gegen eine weitere Schwangerschaft gesprochen. Und 2 Ärzte, Oberarzt, Chefarzt, haben auf meine Eltern eingeredet, sie sollen nach einem Engelsmacher schauen. Weil man sich nicht vorstellen konnte, dass wir beide überleben. Und immerhin waren ja 4 Kinder schon da. Also lieber dann das eine Kind abtreiben. Das ist meine persönliche, ganz persönliche Geschichte mit Würde vor der Geburt. Meine Eltern haben dazu gestanden, dass der Schöpfer dieses Kind in den Leib meiner Mutter gegeben hat. Und so war ihre Haltung. Und deswegen bin ich heute hier. Sie haben auf diesen Schöpfer vertraut. Und dann ist die Situation, was ich mit meinem Sohn erlebt habe, der vorgeburtlich behindert ist. Also das hätte man in einer Fruchtwasseruntersuchung feststellen können. Ja, schön und gut. Der entscheidende Punkt ist, ich vermute, dass die Gesellschaft heute nicht informiert ist, dass der größte Prozentsatz der behinderten Menschen, egal ob seelisch, körperlich oder geistig behinderten Menschen, dass das unter der Geburt passiert. Das sind um die 80% oder mehr. Zwischen 1 und 3% ist es meines Wissens nach vor der Geburt.
Also die meisten Schädigungen entstehen durch den Geburtsprozess selbst.
Ja, okay. Genau. Und nach der Geburt, das ist die ganze Lebensstrecke. Und die krasse Aussage ist es, schmeißen wir Oma, Opa, Kind, Tante, Partner in die Mülltonne, wenn er einen Unfall hat und nicht mehr so leistungsfähig ist. Das tun wir doch nicht. Was ist das für eine Überlegung, wenn wir den Ansatz aber vor der Geburt haben? Und da denke ich, ist es wirklich wichtig, dass wir junge Menschen hinführen, dass sie Verantwortung erkennen für die Entscheidung für ein neues Leben. Es kann unendlich schwer sein, das Leben mit einem besonderen Kind, das in irgendeiner Form behindert ist, das auffällig ist. Das kann so, so schwer sein und man wird einsam, weil keiner an der Seite ist. Und man verzweifelt, man läuft weg. Es gibt die Fälle, dass Menschen ihre Kinder gegen die Wand geschmissen haben, aus dem Fenster geschmissen haben. Ich kenne einen Jungen, der überlebt hat, den eine Pflegemutter dann aufgenommen hat, über Jahre. Aber es ist dann auch Verzweiflung und ganz, ganz große Not. Ich möchte diese Menschen nicht verdammen, sondern wirklich da dann auch sagen, unsere Verantwortung Augen auf, nehmen wir wahr, was um uns herum passiert, unterstützen wir, schalten wir Hilfe ein, wenn wir selbst uns nicht kompetent oder dazu in der Lage fühlen. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber man könnte Hilfe einschalten, Hilfe holen. Und das ist so dieser große Verantwortungskomplex mit der Würde des Menschen. Und da sind wir alle gefragt. Da ist nicht nur die Frau gefragt oder das Paar gefragt, die schwanger sind und dann irgendwie, sondern es ist die Haltung der ganzen Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Stützen wir? Geben wir jedem Menschen seine Würde?
Jetzt hört man ja oft, ich sage das direkt ein bisschen provokativ, ist ja nur ein Zellhaufen. Was würdest du denn so darauf sagen?
Ich habe Jakob mit 8 Wochen sich bewegen sehen in meiner Gebärmutter. Es war nicht der ganz passende Zeitpunkt, als ich schwanger wurde, und ich habe sofort gemerkt, also ich wusste genau, jetzt bin ich schwanger. Clara war schwer krank. Ich hatte dann noch eine Zeit mit ihr, die schon körperlich auch recht anstrengend war, und habe immer nur gedacht, Kind, halt dich fest. Ich wusste ja nicht, ob ich wirklich schwanger war, aber ich habe es sehr stark vermutet. Bin dann gleich zum Arzt, als ich wieder zu Hause war. Der Jakob war dann in der 8. Woche in meiner Gebärmutter, und man hat die Bewegung gesehen, das Einnisten erlebt, das Herzschlagen. Also es ist kein Zellhaufen. Es ist kein Zellhaufen. In dem Moment, wo 2 Zellen zusammenkommen, Samenzelle, Eizelle zusammenkommen, ist es ein Mensch. Und Gott darf entscheiden. Weil ich kann für 5 Minuten entscheiden, und dann fällt mein Kind vom Fahrrad runter und ist schwerst mehrfach behindert. Was wollen wir denn da entscheiden? Dann muss man ehrlich sein und sagen, ich lebe vollkommen allein als Egoist, kümmere mich um mich selbst, gehe in keine Beziehung, und dann bin ich geschützt.
Gab es mal eine Situation in deinem beruflichen Alltag, wo dir dein Christsein wirklich geholfen hat, um damit klarzukommen, besser klarzukommen?
Das war oft. Ich habe ja lange Jahre auf der Intensivstation gearbeitet. Ich habe 5 Jahre auf einer Station für Schwerverbrannte gearbeitet und habe da sehr extreme, ja, Verletzungen erlebt. Menschen, die bei uns ein Viertel bis ein halbes Jahr gelebt haben, sie kamen zu uns rein und haben noch ausgesehen wie ein Mensch. Durch die Verbrennungen, gerade wenn die im Kopfbereich waren, sie haben schrecklich nachher gelitten, weil man hat das als Zombie bezeichnet. Also was diese Menschen damals, und ich hatte über Jahre Kontakte halt, was die aushalten mussten, gerade wenn es dann im sichtbaren Bereich eine Verletzung war, das war schon schrecklich. Und Gott geht mit, und der Mensch verliert seine Würde nicht, weil er sein Gesicht verliert. Also das plastische Gesicht.
Ja, liebe Christa, vielen Dank für den Einblick, die persönlichen Worte in dein Berufsleben. Herzlichen Dank für das Zeugnis auch, das du hier gegeben hast. Dankeschön. Bitte. Im 8. Psalm heißt es, ich finde, das ist ein bisschen klein, gell? Ja. Okay, Herr Piebel, es liegt so ein bisschen dran, ich habe gestern mal wieder technisch für ziemlich Unruhe gesorgt, und das wurde über den Remote-Zugriff wieder gelöst, aber anscheinend ist es noch nicht so groß, wie es sein sollte. Also, der 8. Psalm. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger, Werk, Mond und Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ein Psalm, der in der Tradition des Alten Testamentes als Schöpfungspsalm gesehen wird und der in ganz besonderer Weise die Menschenschöpfung thematisiert. Ich würde euch einladen, vielleicht in zwei Kleingruppen, auf der linken, auf der rechten Seite, diesen Psalm noch einmal zu lesen. Vielleicht auch in der Übersetzung, die euch lieb ist. Das war die Luther-Übersetzung von 2017, die ich da gewählt hatte. Und ich habe so ein paar Fragen gegeben, wo auch nochmal Bibelstellen stehen, die man hinzuziehen könnte. Als erstes, wie begründet denn die Bibel die unantastbare Würde des Menschen? Dazu ist es auch interessant, mal einen Blick in den ersten Schöpfungsbericht zu werfen, 1. Mose 1. Wann beginnt nach dem biblischen Zeugnis die Würde des menschlichen Lebens? Auch dazu ist es interessant, mal den 139. Psalm zu lesen. Welche Stellung und Aufgabe hat der Mensch in der Schöpfung? Und dann eine Frage, die man sicher diskutieren kann. In welchen Bereichen können wir uns als Christen für die Wahrung der Menschenwürde einsetzen? Wo haben wir denn vielleicht gerade hier in Oberzhausen, hier in unserem Land, hier in unserer Region als Christinnen und Christen eine ganz besondere Sendung, um in diesem Bereich wirksam zu sein? Nehmt euch Zeit. Ich würde sagen, die Viertelstunde das letzte Mal war zu kurz. Das habe ich gemerkt, dass wir vielleicht 20 Minuten anpeilen. Probiert über die Fragen ins Gespräch zu kommen, schlagt mal die weiteren Bibelstellen nach und ich freue mich drauf, wenn wir uns danach dann noch ein bisschen austauschen. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen, interessanten Austausch in der Kleingruppe gehabt. Ich möchte gerne mit euch jetzt nochmal zu dem dritten Punkt kommen, den ich vorhin schon angekündigt hatte. Menschenwürde und Gottes Ebenbildlichkeit. Und dazu ein Satz, der ja oft zitiert wird, die Grundlage eigentlich unseres Grundgesetzes, Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt, heißt es dort im Grundgesetz. Wenn ich mich so richtig an meine Gemeinschaftskundezeit in der Schule erinnere, ein Artikel, der unter dem sogenannten Ewigkeitsgrundsatz steht, also ist etwas, was auch nicht mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat geändert werden kann. Das steht fest und wenn das mal, gibt es keine Bundesrepublik Deutschland mehr, so habe ich das gelernt. Das ist Grundlage für unseren ganzen Staat, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, worin eben auch begründet ist, dass beispielsweise die hessische Verfassung, die noch ganz lange ja eine Todesstrafe kannte, bis vor 3 oder 4 Jahren, als diese Verfassungsänderung war, dass diese natürlich nie vollstreckt wurde, weil das Grundgesetz über der hessischen Verfassung gestanden hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und was ich wahnsinnig interessant finde, in der Präambel, die das Grundgesetz einleitet, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, mit dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Väter und ich glaube die eine Mutter des Grundgesetzes, die haben das nicht aus dem hohlen Bauch rausgesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die haben das bewusst in einer Verantwortung vor Gott gesehen. Und da bin ich sehr sicher, dass sie eben gerade auch diese Ebenbildlichkeit des Menschen vor Gott vor Augen hatten, als sie das im Grundgesetz formuliert haben und es gleich am Anfang vor alles gestellt haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich finde Parteien bedenklich, und das ist für mich auch ein Wahlkriterium, dass ich darauf schaue, ob eine Partei den Gottesbezug aus einer Verfassung raushaben möchte, ja. Weil ich glaube, da fehlt etwas, wenn der Mensch nicht mehr vor einer höheren Autorität zu verantworten weiß. Christa, das hast du so schön gesagt, ja. Wenn der Mensch immer noch die höhere Autorität über sich anerkennt, ja, weiß er, dass er irgendwann einmal Rechenschaft für das ablegen muss, was er in seinem Leben gemacht hat. Und wenn ich diese höchste Autorität über mir nicht mehr anerkenne, ich sage, als Christen sagen wir Gott, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr unbedingt explizit christlich gemeint, ja. Aber wenn ich diese höhere Autorität über mir nicht anerkenne, dann kann ich im Prinzip alles außer Kraft setzen. Dann gibt es nämlich nichts mehr Absolutes, sondern nur noch Vorläufiges. Und dieses Vorläufige gestalte ich so, wie mir das vielleicht gerade vom Zeitgeist inspiriert, in die Seele reinfließt. Und das ist ganz gefährlich, wenn man das einfach umsetzen würde. Ja? Ich denke, es ist ganz wichtig, unser Grundgesetz hat eine Verankerung im christlichen Glauben, auch wenn das manche Parteien heute nicht mehr gerne sehen und das auch gerne streichen würden. Würde. Ich habe mal wieder Wikipedia befragt, natürlich, was es über Würde sagt. Und eigentlich ist es ja sehr naheliegend. Wikipedia sagt, Würde und Wert, das ist im Prinzip der gleiche Stamm. Der Mensch hat einen unveräußerlichen Wert. Und als Christ sage ich, dieser Wert des Menschen, der war so hoch, der war so entscheidend und der war so wichtig, dass Gott seinen Sohn für diesen Menschen, für jeden Menschen gegeben hat, dass er seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen, damit der Mensch leben kann. Jeder Mensch hat einen Wert, einen unbezahlbaren Wert, dass Christus sich für diesen Menschen hingegeben hat, dass Gott selbst als Christus für diesen Menschen am Kreuz gestorben ist. Es war ja so ein bisschen angeklungen in den Ausführungen, in den Fragen, die ich da hingeschrieben hatte, ganz am Anfang der Bibel. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Interessant ist, in der Zeit, als diese Texte entstanden sind, gab es im alten Orient ganz viele Kulturen und die sagten auch, es gibt Ebenbilder Gottes. Und die sagten dann ganz konkret, das Ebenbild Gottes ist der regierende König, die herrschende Person ist das Ebenbild Gottes. Und dagegen sagt aber die Bibel, die Heilige Schrift, diese Ebenbildlichkeit ist nichts, was auf eine Person bezogen ist. Ja? Nicht der ist das Ebenbild Gottes, sondern er wendet das auf die ganze Menschheit an. Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes. Das finde ich ist etwas ganz Wichtiges, dass alle dieses Ebenbild Gottes sind. Und dann sehe ich darin noch etwas. Natürlich, das geht allem anderen erstmal voraus. Das sagte ich das letzte Mal ja schon. Bevor irgendwelche Einteilung in Völker kommt, bevor auch das Volk Israel entsteht, ist erstmal dieser Wert des Menschen bedingungslos in der Schöpfung verankert, weil er das Ebenbild Gottes ist. Und dann führt, hier im ersten Buch Mose ausgeführt, er schuf sie als Mann und Frau. Ein drittes Geschlecht ist da nicht genannt. Als Mann und Frau schuf er ihn. Und ich denke, es bedeutet ein Stück weit, dass Schöpfung auf Verschiedenheit angelegt ist. Dass Verschiedenheit ein Prinzip der Schöpfung ist, dass die fortlaufende Schöpfung überhaupt bestehen kann. Da haben wir erstmal die Verschiedenheit zwischen Geschöpf und Schöpfer, die ermöglicht, dass die Schöpfung entstehen kann, dass es einen Schöpfer gibt, der die von sich unterschiedene Schöpfung ins Leben ruft. Dann gibt es die Unterschiedenheit zwischen Mann und Frau, die nötig ist, dass der Mensch sich fortpflanzen kann und dass das Ebenbild Gottes weiter besteht. Und ich glaube, das ist ein Problem von vielen Extremisten, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite, dass sie diese Verschiedenheit nicht mehr aushalten, ja, und gerne alles vereinheitlichen würden. Aber Schöpfung ist auf Verschiedenheit aus. Das Ebenbild Gottes ist Mann und Frau. Und der Mann kann nicht behaupten, ich bin mehr Ebenbild Gottes, als es die Frau ist. Natürlich auch eine Aussage über das Wesen Gottes, wenn Mann und Frau das Ebenbild Gottes ist. Ja? Ich habe einen Vers gefunden, beziehungsweise eine Aussage von Gregor von Nazianz. Das war ein sehr großer Theologe in den ersten Jahrhunderten. Gott hat alle Menschen so großzügig beschenkt, er hat es natürlich, um durch die gleiche Verteilung seiner Gaben sowohl die gleiche Würde unserer Natur wie auch den Reichtum seiner Güte zu offenbaren. Also wir sind beschenkt, sagt Gregor von Nazianz. Wir sind mit dieser Würde beschenkt, die uns Gott gegeben hat. Ein Geschenk ist kostenlos. Ein Geschenk, das muss man sich nicht verdienen, sondern ein Geschenk, das bekommt man ohne Gegenleistung. Und ich glaube, da klingt schon ein bisschen das an, was wir als evangelische Christen ja ganz besonders schätzen. Die Gnade Gottes, die er uns als Jesus Christus zeigt. Diese Gnade Gottes ist ein Geschenk, die wir gemacht bekommen. Genauso ein Geschenk wie unser Wert, wie unsere Würde in der Ebenbildlichkeit begründet ist. Aber Warum ist der Mensch eigentlich Ebenbild Gottes? Wie hat Gott das denn gemacht? Und wenn wir gerade mal in den ersten Schöpfungsbericht reinschauen, wie tut Gott denn diese Schöpfung? Ach, man tut nichts tun, habe ich mal in Deutsch gelernt. Ja, also, was macht denn Gott, damit diese Schöpfung entsteht? Da ist auch ein kleiner Unterschied zum zweiten Schöpfungsbericht. Im zweiten, da ist er ein bisschen so Handwerker, ja, da formt er den Menschen schön, das ist schön bildlich dargestellt. Im ersten macht er das anders. Wie schafft denn Gott? Ja, er spricht, das Wort ist Schöpfungsmittler. Durch das Wort schafft Gott seine Schöpfung, durch das Wort schafft Gott den Menschen. Und jetzt wird es nicht verwundern, Johannes Evangelium Kapitel 1, im Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und deswegen haben Theologen schon ganz früh gesagt, ja, Jesus Christus ist der Schöpfungsmittler. Gott hat durch Jesus Christus, durch sein Wort eben, alles erschaffen und ins Dasein gerufen. Und im Kolosserbrief, da gibt es einen wunderbaren Hymnus. Also Hymnus, kann man sagen, das ist wahrscheinlich etwas gewesen, was Paulus schon aus einer Gemeinde kannte, was Paulus nicht selber geschrieben hat. Und er erkannte das schon, dass das als Lied, Noten dazu haben wir natürlich nicht mehr, als Lied schon in Gottesdiensten gesungen wurde. Man kann das mit einer metrischen Analyse feststellen, dass das jetzt nicht der Stil des Paulus ist. Er tut Paulus etwas integrieren, was er schon kannte, also was älter ist als Paulus selber. Und da beschreibt er nochmal Jesus Christus, denn er beschreibt seine Funktion in der Schöpfung. Und da lesen wir nämlich, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei, oder kann auch in allen den Vorrang habe. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Also wenn wir jetzt die Frage beantworten müssten, wer ist denn 1:1 das Ebenbild Gottes? Dann ist die Antwort Jesus Christus. Jesus Christus ist mit Gott identisch, da ist kein Unterschied. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Schöpfung geschieht, dass durch dieses absolute Ebenbild des unsichtbaren Gottes der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wird. Der Mensch ist, der behält diese Ebenbildlichkeit. Einige waren mit bei unserem letzten Willow Creek Kongress gewesen, der ja abgebrochen wurde wegen Corona-Fällen. War alles noch sehr neu, da fing es gerade an. Und für mich war der Willow Creek Kongress so der Anfang von dieser Corona-Krise. Und da sagte Johannes Hartl, der Theologe aus dem Gebetshaus, fügte das nochmal so an und sagte, jeder Mensch hat von Gott eine Schönheit bekommen. Und diese Schönheit, die hat der Mensch immer. Auch der alte, auch der sterbende Mensch hat diese Schönheit Gottes. Und damit ist es klar, was ich von Sterbehilfe halte. Ja? Also ich habe nicht bestimmt, wann ich geboren werde und ich werde auch nicht bestimmen, wann ich sterbe. Das ist etwas, was nicht in meiner Hand liegt, sondern was außerhalb meiner steht. Der Mensch hat eine Schönheit, der behinderte Mensch hat eine Schönheit. Der alte Mensch hat eine Schönheit. Jeder Mensch hat eine Schönheit von Gott bekommen. In Bezug auf Christus, der das 1:1 Ebenbild Gottes ist. Und als Christen haben wir ja so ein bisschen den Auftrag, dass wir Christus ähnlicher werden sollen in unserem Leben. Weil wir leider immer wieder es nicht schaffen, diese Ebenbildlichkeit zu leben. Begann ja schon dann direkt im Schöpfungsakt, der Sündenfall. Also der Mensch, der nicht den Willen Gottes über sein Leben anerkennen kann, der nicht Gott Nummer 1 sein lässt, sondern der gerne den Versuch unternimmt, sich selber an die Stelle Gottes zu setzen. Und dann ist Christus das 1:1 Ebenbild. Christus unterwirft sich, obwohl er eines mit Gott ist, vollkommen dem Willen seines Vaters. Und auch wenn er keine Schuld hatte, wenn er nicht gegen Gott gesündigt hat, lässt er den Vater ganz und gar Herr über sein Leben sein. Und wir lesen es in der Bibel im Neuen Testament, ja, da ist er im Garten Gethsemane und sagt ja, ich habe Angst zu sterben, ja, eigentlich will ich das gar nicht, ja, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und trotzdem kann er sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das ist das Ebenbild Gottes. Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes. Durch den sind wir geschaffen, durch den ist die ganze Schöpfung ins Leben gerufen und die ganze Schöpfung ist auf ihn hingeordnet, weil er das Wort ist, das Gott verwendet, um alles ins Dasein zu rufen. Jetzt ist so eine Frage, die heute vielleicht aktueller diskutiert wird als jemals zuvor in der Geschichte. Wann beginnt denn überhaupt ein menschliches Leben? Und da muss man sagen, gibt die Bibel ganz eindeutige Antworten drauf, wann dieses menschliche Leben beginnt. Da lesen wir bei Jeremia: Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaft verkündet. Jeremia, der große Prophet, im Judentum zählt er zu den großen Propheten, schon im Mutterleib, also als er noch im Bauch der Mama gewesen ist, da hatte ihm Gott schon dieses Amt zugedacht, hat ihn schon bestimmt, Prophet zu werden für Israel, hat ihn schon dazu bestimmt gehabt, das Wort des Herrn zu überbringen. Im Mutterleib schon, also kein Zellhaufen da im Mutterleib, sondern schon ein ganzer Mensch und ein Mensch, der die ganze Aufgabe schon im Mutterleib im Prinzip erhalten hat. Oder wir lesen bei Lukas, das ist eine Aussage über Johannes den Täufer, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und schon von Mutterleibe an wird er erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Also, was ist mehr Mensch als einer, der im Mutterleib schon vom Heiligen Geist erfüllt werden kann, der die Gabe des Geistes schon im Mutterleib empfangen hat? Johannes der Täufer, der Vorbote des Messias, der das Kommen des Christus ankündigte. Und im Psalm 22, auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Also die Beziehung Gottes zu seinem Geschöpf, die ist schon vorhanden, als das Kind noch im Bauch ist. Schon der Säugling im Mutterleib, der steht in Beziehung zu seinem Gott. Der steht in Beziehung zu seinem Schöpfer. Die Schöpfung ist wunderschön und jeder Mensch hat von Gott eine Schönheit bekommen, einen Wert bekommen, der unveräußerlich ist, der ihm nie genommen werden kann, der dauerhaft und immer Bestand hat. Und das finde ich ganz entscheidend, auch wenn der Mensch schuldig wird. Adam und Eva, die ersten Menschen, auch die, die schuldig geworden sind, die haben durch dieses Schuldigwerden die Gottes Ebenbildlichkeit nicht verloren. Paulus kann zwar vollkommen richtig sagen, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist der Ist-Bestand bis heute. Menschen sind schuldig, Menschen werden schuldig. Und ja, da gibt es diesen unpopulären Griff der Erbsünde, dass der Mensch immer wieder seinen eigenen Kopf durchsetzen möchte. Oder wie, was ich eben schon gesagt habe, ja, dass der Mensch nur ungern einen anderen Herrn über sich anerkennt. Und dann spielen die Gebote keine Rolle mehr, wenn er selber sein eigener Herr sein möchte. Das ist die Ursache aller Schuld, dass der Mensch sein eigener Herr sein will. Und trotzdem ist er auch in diesem Zustand des Schuldigseins das Ebenbild Gottes. Und so viel wert, dass Christus für ihn ans Kreuz gegangen ist, dass Christus am Kreuz für ihn gestorben ist. Alle Menschen sind schuldig, aber alle Menschen sind auch in Christus geliebt und allen Menschen macht Gott als Christus das Angebot, diese Ebenbildlichkeit zu erneuern, Christus ähnlicher zu werden und damit die eigentliche Bestimmung der Schöpfung neu zu entdecken, als Ebenbild Gottes hier in dieser Schöpfung unterwegs zu sein. Ich möchte ein kurzes Fazit ziehen. Jeder Mensch ist das Ebenbild Gottes und hat deshalb eine unantastbare Würde. Diese Würde hat der Mensch nach biblischem Zeugnis bereits vor der Geburt im Mutterleib. Bereits dort ist er ein Mensch mit Würde. Zugleich ist aber auch jeder Mensch von Natur aus durch den Sündenfall von Gott getrennt und auf die Erlösung durch das Opfer Christi am Kreuz angewiesen, das er nur im Glauben annehmen kann. Ich denke, das fasst die biblische Aussage über die Würde des Menschen zusammen. Der Mensch hat eine unantastbare Würde und ist unendlich geliebt. Und Angelika, ich werde die Folien natürlich auch wieder ins Portal stellen. Also die können dann alle auch runtergeladen werden. Das ist dann einfacher. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Möchte jetzt schon einladen, am kommenden Donnerstag, da ist Lionel Bendobal von der Kirche am Staat hier zu Gast, das ist der leitende Pastor dort, und er wird uns einen Vortrag über den unerfüllten Kinderwunsch halten. Und ich glaube, da haben wir auch in der Bibel ja ganz viele Bibelstellen, wo das auch gewesen ist, ja. Und ich bin sehr gespannt, was Lionel daraus machen wird, was er uns da verkündigen wird. Und ich freue mich vor allem auch darauf, dass die Kirche am Start hier ist und dass wir jetzt schon von Anfang an wirklich zusammenarbeiten, dass wir nicht nebeneinander herlaufen, sondern miteinander reden. Wir sind Christen und die Konfession ist da eigentlich nicht ausschlaggebend. Ich möchte gerne noch beten. Jesus Christus, Licht der Welt, leucht uns in unser Leben hinein. Oft ist es dunkel, aber du bist das Licht, Licht vom unerschaffenen Licht. Sei bei jedem hier, der heute in der Waldkirche gewesen ist, sei bei allen, die den Vortrag hören, sei mit deinem Segen da. Du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In dir sind wir Ebenbilder dieses Gottes. Durch dich dürfen wir ihn Vater nennen. Segne uns, behüte uns, beschütze uns und begleite uns und jedes Leben auf dieser Welt. Amen.